Puls.
Wenn Kendrick irgendwann outcalled wird, dass der nie einen Satz selbst geschrieben hat. Da wäre ich zum Beispiel wirklich seriously devastated.
Wenn du es nicht machst und wenn du nicht diese Zeilen selber schreibst und nicht wirklich das verkörperst, was du sagst, so, ich finde das fair, aber dann möchte ich halt auch irgendwie wissen, wer es dann wirklich geschrieben hat.
Ah, ihr wollt an die Spitze? Dann investiert doch einfach 5000 Euro in Songwriter und so. Und dann denke ich so, da kannst du auch gleich BWL studieren. Das ist dann irgendwie keine Kunst mehr so.
Und dann sagt der Produzent zu dem Künstler, ja, und wie viel Nummer 1 hattest du mit dem Style? Und dann war wirklich, also der Einwriter ist rausgegangen, weil er Schiss hatte, dass sie sich gleich kloppen. Der Künstler selber hat gesagt, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Der Produzent, der das quasi gesagt hat, meinte auch, ja, ich komme auch gleich wieder. Ich war der Einzige, der drin geblieben ist. So.
Typisch Dr. Dre, dass er dann einfach trotzdem eiskalt diesen Song so rappt. Und ja, klar, still D.R.E. So, ja. Ich bin immer noch der Boss. Ich habe keine Zeile selbst geschrieben.
Ich finde die Geschichte, da kommt so viel zusammen. Ich finde die richtig geil.
Puls Musikanalyse. Analyse. Der Podcast mit Tamara Gütschlü und Friedel Achten.
Leute, es gibt Songzeilen, die brennen sich für immer ins Gehirn ein. So sehr, dass sich manche sie sich sogar tätowieren lassen. Eine Riesenehre für die KünstlerInnen. Wobei nicht immer ist die Person, die die Zeile singt, auch dieselbe, die sie geschrieben hat.
Ja, so schaut es nämlich aus. Das Bild vom einsam arbeitenden, kongenialen DIY-Artist, der dann irgendwie für sich alleine geniale Ideen entwickelt, ist zwar schön, aber halt auch irgendwie unrealistisch. Denn in den allermeisten Fällen ist Songschreiben ein klassischer Team-Effort. Heißt also, manchmal wird das sehr offen kommuniziert und manchmal überhaupt nicht. Und das aus verschiedenen Gründen. Welche diese Gründe sind und wieso gerade beim Thema Ghost/Writing die Emotionen schnell überkochen können. Darüber wollen wir heute mit euch diskutieren. Mit dabei unser Kollege aus der Puls-Radio-Redaktion, Matthias Scherer. Hi erstmal an dich.
Hi.
Matthias, let's get right into it, wie wir coolen Kids sagen. Was verstehen wir 2021 denn unter dem Begriff Ghostwriting?
Ich glaube, das ist ein Begriff, den die meisten von uns so aus der Literatur kennen. Also, dass die Person, die vermarktet wird als Autorin eines Werks, ist nicht unbedingt die Person, die dafür auch irgendwie letztendlich kreativ verantwortlich steht. Und diese Tatsache wird dann halt vielleicht nicht unbedingt geheim gehalten, aber halt dann vielleicht nicht ganz klar kommuniziert. Ich habe jetzt mit dem Musiker Nisse gesprochen über dieses Thema.
Warum hörst du mich denn nicht? Ich streichel doch so laut dein Gesicht.
Der ist Host vom Funk-YouTube-Format Sounds Off, wo er mit ProduzentInnen und MusikerInnen über ihre Arbeit redet, hat aber auch Songs geschrieben für und mit unter anderem Peter Maffay, Sido, Lea, hat den Michael Schulte ESC-Song You Let Me Walk Alone geschrieben, ist also vom Fach. Und er hat gesagt, dass es im US-Rap da viele berühmte Fälle irgendwie gab. In Deutschland war ein bestimmter Künstler immer mal wieder im Mittelpunkt von Ghostwriting-Gerüchten.
Das bekanntere und hierzulande greifbare Beispiel ist halt das, was Bushido ewig lang vorgeworfen wurde und ich glaube auch inzwischen bestätigt wurde, dass halt immer die Newcomer-Rapper, die er quasi in sein Label geholt hat, ob das jetzt K1 oder Echo Fresh waren, und später auch Shindy, dass die quasi für ihn alles geschrieben haben. Ich glaube, am Anfang hat er noch selber geschrieben, aber irgendwann erkannt, dass es halt smart ist, sich auf das zu konzentrieren, was er hauptsächlich machen möchte, und dass er es auf der Bühne stehen, das Gesicht davon sein und der Businessman und andere Leute im Hintergrund einfach die Alben schon mal fertig machen. Ghostwriting ist eigentlich nur, du bist die Stimme, aber irgendwo anders hat es geschrieben, aber du gibst den Credit nicht an.
In Deutschland ist es auch streng genommen gar nicht legal, dass jemand einen Song für jemand anderen schreibt und dann nicht offiziell und einsehbar in den Credits gelistet ist. Also das passiert vermutlich trotzdem, Fragezeichen, ist aber tendenziell eher die Ausnahme und wie gesagt auch einfach illegal.
Ich bin mega froh, dass es in Deutschland nicht möglich ist, offiziell für jemanden zu ghostwriten, weil ich einfach finde auch, dass einfach Urheberrecht unfassbar wichtig ist und für viele MusikerInnen ist es einfach das Ding, womit man auch sein Geld verdient, dass du halt einfach auch für andere Leute schreibst und da deine Credits bekommst und da auch schön deine Royalties bekommst, finde ich mega, mega wichtig. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, findet trotzdem leider manchmal statt, wenn da halt irgendwie davor irgendwie unterhand so ein kleiner Betrag in bar geflossen ist, gibt man schon mal seine Rechte ab, würde ich aber niemals tun.
Welche Beispiele fallen euch denn ein oder uns gemeinsam, wo auf jeden Fall andere Leute die Feder hinter der Person waren, die wir dann am Ende irgendwie auch abfeiern, weil es ist ja immer ein bisschen ungerecht. So, Bushido wurde halt auf der Bühne gefeiert und K1 wurde dann belächelt, genauso Echo, und am Ende ja gut, ich meine, ihr wisst, was ich meine. Also es ist immer irgendwie ein Ungleichgewicht da bei diesem ganzen Thema. Und fallen euch da Leute ein, wo ihr auch irgendwie vielleicht sogar schockiert wart, als ihr gecheckt habt, dass die gar nicht mal so kreativ sind?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich ein Ghostwriting-Fall ist, aber Diamonds von Rihanna.
Diamonds in the sky.
Bitteschön, bitteschön an alle unsere ZuhörerInnen. Ich habe es gerne gemacht. Mich hat, also krasser Hit, ich würde auch sagen, viele verbinden diesen Song einfach mit Rihanna und sehen auch diesen Song als einer ihrer eher größeren Hits.
Auf jeden.
Komplett geschrieben von Sia. Und das finde ich so mega interessant. Und das war auch einer der Fälle, wo ich mir echt dachte, so what the fuck, dieser Song, der irgendwie auch mit der Identität von Rihanna zusammenhängt, in meinen Augen, von Sia geschrieben. Das hat mich umgehauen. Und in jüngster Vergangenheit fand ich krass, dass Ed Sheeran Love Yourself von Justin Bieber einfach ganz geschrieben hat. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Hat mich jetzt nicht gewundert, dass Justin Bieber Leute hat, die für ihn schreiben, aber dass jemand so prominent ist, einen ganzen Song für einen schreibt, das finde ich schon krass.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch witzig, dass es anscheinend bei Love Yourself ja Fuck Yourself war. Und weil Amerikaner ja grundsätzlich mit dem Fluchen ein Problem haben, wurde daraus dann dieses absolut versöhnliche, selbst für die selbst für die christliche Front.
Das halt, ja. Jesus.
Genau, für Jesus-Freunde da draußen wurde dann noch ein persönliches Love Yourself draus. Das fand ich irgendwie auch richtig
lustig. Aber ich finde es clever gelöst. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es clever gelöst und ist objektiv gesehen ein guter Song.
Ja, total. Im Fun Fact, im Kneipenchor, also im Berliner Kneipenchor, der hier immer mal wieder Einkehr hält in meinen kleinen Anekdötchen, haben wir den Song auch gesungen und das war einer meiner absoluten Lieblingssongs zum Singen, weil es ist einfach ein gute Laune-Song.
Ja, da kann man auch, glaube ich, coole Harmonien und so machen. Das ist schon ein guter Song.
So,
kann man gar nicht so richtig dran rütteln. Aber es ist schon irgendwie auch ein cooler, das ist auch so ein bisschen so ein Trivia-Wissen, dass Ed Sheeran irgendwie den Song geschrieben hat.
Dafür bin ich
total anfällig. Also ich hatte ein Beispiel im Kopf, wo das gar nicht irgendwie so geheim gehalten wurde, sondern das meines Gefühls nach recht offensiv kommuniziert wurde, dass die Liste der Menschen, die an den Songs mitgearbeitet haben, super lang ist. Und zwar war das Lemonade, das Album von Beyoncé von 2016. Das war gefühlt Teil des Marketings irgendwie, weil die Credits-Liste einfach voll war mit Menschen, die man kennt. Also Ezra Koenig von der Band Vampire Weekend, Father John Misty,
der hat
auch einen Songwriting-Credit. Jack White von den White Stripes, James Blake, Noah Lennox von dieser Indie-Band Animal Collective, Big Boy von Outkast, die tauchen da alle irgendwie drin auf. Und ich weiß auch, dass es dann einfach Schlagzeilen bei Pitchfork gab. Ezra Koenig explains his Songwriting-Credit on Beyoncé-Album. Also es wurde auch contentmäßig einfach richtig krass ausgeschlachtet irgendwie. Also das war dann so eine ganz andere Art mit Songwriting und Songwriting-Credits irgendwie umzugehen.
Das war mega interessant, weil ich muss auch sagen, Lemonade, das Album finde ich genial. Also musikalisch so hat es übelst krank Bock gemacht. Ja. Und das war wie so eine Schnitzeljagd. So, ich habe gesehen, James Blake, bin ich großer Fan von, hat Writing-Credits auf diesem Album. In welchem Song denn? Und dann höre ich mir den an. Also das hat irgendwie auch richtig Bock gemacht. Tamara, du als großer Beyoncé-Stan, für dich war das bestimmt auch ein Ereignis. Du bist doch ein krasser Beyoncé-Stan.
Das stimmt, das haben wir hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich war bei dem Album auch mega geflasht von den Genres, die sich halt innerhalb von jedem Song irgendwie wechseln. Also es war ja wirklich ein Portfolio aus fast allem, was es musikhistorisch irgendwie gibt, auf einem Album zusammengefasst. Und das erklärt halt dann auch, warum. Weil natürlich jede Person, die irgendwie was geschrieben hat, auch ihren eigenen Vibe reingebracht hat. Und früher habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Aber bei dem Album ist es mir dann auch mega ins Gesicht gesprungen, dass natürlich am Ende die verschiedenen Charaktere, die auf so einem Song dann halt auch das Writing machen, halt auch den Stil wahrscheinlich maßgeblich mit eingebracht haben. Aber ich fand das Album auch mega geil und ich glaube, für viele, die mit Beyoncé reiten dürfen, reiten vor allem. Oh Gott. Also die sind, glaube ich, alle irgendwie ja auch so ein bisschen geadelt. Also ich glaube, man hat da das Gefühl, dass man in so einen, ein neues Level von Pop-Culture irgendwie aufgenommen wird. Also ich glaube, für die meisten ist das gar nicht so schlimm, sondern eher so, Digga, ich durfte mit der Queen Bee zusammenarbeiten.
Das ist doch übelst geil. Auch allein, was es finanziell für dich bedeutet, auf einem Beyoncé-Album zu sein, da musst du ja nie
klar,
wieder arbeiten.
Da gibt es dann Beyoncé-Stans, die dann sich dann durch diese Credits klicken und gucken so, wer ist denn dieser Ezra Koenig, wer ist denn diese Band? Und dann hören sie sich das halt an, genauso wie das bei Taylor Swift und The National irgendwie zuletzt war, die auch
und
zusammengearbeitet haben. Und Bon Iver, wo dann die Swifties irgendwie halt so die bärtigen Indie-Männer für sich entdeckt haben.
Total. Wir haben noch gar nicht Tamaras Beispiel gehört. Tamara, was ist denn dein Beispiel?
Also mein Beispiel behandelt einen Song, von dem ich ehrlich gesagt halt irgendwie immer jahrelang ganz sicher war, dass der von der Person oder von den Personen geschrieben wurde, von dem der Song dann auch performt wurde. Aber ich habe das erst neulich quasi durch ein Interview mit Snoop Dogg herausgefunden, dass sowohl Dre's Part als auch Snoop's Part auf Still Dre. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. Das ist ja eine der wahrscheinlich bekanntesten Hip-Hop-Songs der Welt. Und von 2001, dass der eben komplett von Jay-Z geschrieben wurde. Und das steht auch in den Credits unter Sean Carter, also seinem leiblichen Namen, steht das in den Show-Credits drin. Aber ich habe mir das halt nie angeguckt und auch nie damit gerechnet, weil das halt so ein ikonischer Hip-Hop-Song ist, dass ich halt irgendwie davon ausgegangen bin, auch naiv, aber dass es unbedingt von den beiden sein muss. Aber Snoop erklärt halt in dem Interview auch relativ gut, dass Jay-Z die beiden halt verehrt und dass aus dieser Verehrung halt auch dieses, er hat den richtigen Ton für die beiden, den richtigen Vibe getroffen. Und das fand ich irgendwie abgefahren, weil ich habe echt bei Still Dre immer mitgerappt und dachte mir, ja klar, ey, das ist Dres Hymne, wird ja wohl auch von Dre sein, aber das ist eben nicht so.
Ich liebe diese Geschichte, weil ich finde es halt so geil, dass jemand einen Song geschrieben hat, der Still Dre heißt und es nicht Dr. Dre geschrieben hat. Das finde ich einfach so geil. Zeigt auch, wie unfassbar krass auch Jay-Z übrigens ist, weil es gibt ja oft auch dieses Narrativ, Kanye West hat die Beats auch damals ja für Jay-Z gemacht und irgendwie viel geschrieben und die beiden waren so genial oder beziehungsweise Dre war genial, Jay-Z war genial durch Kanye West, aber Jay-Z selber, Alter, ist einfach so ein krass guter Rapper und Songwriter. Ja. Unfassbar.
Ja, coole Geschichte. Typisch Dr. Dre, dass er dann einfach trotzdem eiskalt diesen Song so rappt und ja klar, Still Dre. So,
ja, so, übelst geil.
Ich bin immer noch der Boss, ich habe keine Zeile selbst geschrieben.
Ich finde die Geschichte, da kommt so viel zusammen, ich finde die richtig geil. Also Tamara, du, mit deinem Beispiel hast du, glaube ich, hier, you knocked it out of the park, wie die coolen Kids sagen.
Schön, dass wir diese kleine Kompetition an Musikwissen wieder mal erfolgreich gespielt haben. Ansonsten würde ich sagen, gab es ja in letzter Zeit auch noch ein ganz großes Beispiel, dass diese Debatte wahrscheinlich nach Jahren, wo das Ganze irgendwie vor allem auf Deutschrap-Basis ja immer wieder geschwelt hat. Ich meine, Nisse hat das perfekte Beispiel aus dem Deutschrap ja schon selbst gemacht, nämlich der gute alte Bushido, der sich von wirklich jedem, glaube ich, alles schreiben ließ. Aber es gab ja auch jetzt in jüngster Geschichte eben ein anderes Beispiel. Matthias, du hast dich damit auch ein bisschen befasst, weil das halt auch für dieses Thema irgendwie so ein bisschen stellvertretend war, nämlich die gute alte Shireen David Story.
Ganz genau. Shoutout an dieser Stelle an Kevin vom Backspin Podcast, wo sie in einer Folge vor ein paar Wochen die Chronologie dieser Vorwürfe so ein bisschen aufbereitet haben, fand ich sehr schön, wo ich mich jetzt bediene, wenn ich kurz diese Story nacherzähle. Es ist Shireen David, unfassbar erfolgreiche Rapperin, hat diesen Song Bubsy Bars bei YouTube gedroppt. Dangerous woman, als wäre ich Ariana Grande. Von bei Gott ist sie sexy hin zu Walla, sie ist eine Schnappe. Die deklarieren ein Mini-Rock zu maximaler Schande, doch eine Frau mit eine songgewordene Ansage irgendwie an alle Hater, sehr kurzweilig, hat super viel Spaß gemacht mit zum Zuhören. Dann gab es Kommentare bei YouTube, wo so ein bisschen gestichelt wurde von wegen, da haben die Ghostwriter aber ganze Arbeit geleistet bei diesem Song. Woraufhin Shireen David in der Insta-Story unter anderem gesagt hat, hey, es gibt niemanden, der oder die so offen damit umgeht wie ich, dass ich beim Songwriting Input von anderen kriege. Ich gebe denen immer Credit, ich verlinke die, so, wo ist das Problem? Dann kamen aber Vorwürfe auf, dass Shireen eben nicht immer so super mit ihren Ghostwritern umgehe, dass diese Ghostwriter zum Beispiel nicht fair bezahlt werden, so Sachen. Chima Ede, der Berliner Rapper, der hat in der Vergangenheit sehr viel mit Shireen David gearbeitet und der Konsens ist, dass er derjenige ist, der sich von Shireen David nicht gerecht behandelt gefühlt hat, was Props und oder Geld angeht. Also wir haben sowohl Shireen David als auch Chima Ede gefragt, ob sie mit uns über Songwriting und Ghostwriting sprechen wollen. Kam von beiden keine Rückmeldung. Ist immer noch nicht komplett klar, was zwischen den Parteien da wirklich passiert ist, aber es hat eben Diskussionen losgetreten über die Arbeitsweise von Acts, die SongwriterInnen einstellen und mit denen arbeiten oder sich eben komplette Songs von denen einfach liefern lassen.
Ja, ich finde, das Stichwort Arbeitsweise ist halt super, weil ich glaube, für viele Leute, und da gehöre ich irgendwie oder habe lange Zeit da auch dazugehört, bevor ich in diesen Kosmos überhaupt tiefer reingekommen bin, ist gar nicht klar, wie eben Songs entstehen und dass das eben am Ende nicht immer dieses Bild von der Muse geküsst werden ist, sondern die Muse kommt, weil Arbeit drin steckt.
Ich kann nur so aus eigener Erfahrung sagen, als wir damals mit Claire das zweite Album gemacht haben, haben wir uns zum ersten Mal jemanden geholt von extern, der dieses Album mit uns produced, und ich fand das natürlich mega spannend, weil wir halt davor alles in Eigenregie gemacht haben eigentlich, und ich fand es sehr interessant zu beobachten, dass der Producer, glaube ich, vor allem auch so jemand ist, der so eine Art Mediator, der irgendwie versucht, die Stimmen und die Ideen aller zu kondensieren und daraus eine gemeinsame Vision zu schaffen.
Aber ist der dann auch in den Songwriting-Credits aufgetaucht als Songwriter?
Ja.
Aha, okay, also er hat dann auch mitgeschrieben.
Schon, also in unserem Fall zum Beispiel war er nicht nur der Mediator, er hat auch mitgeschrieben, er war verantwortlich auch für Lyrics, für Melodien, für Beats und alles. Aber ich würde sagen, der wichtigste Part des Producers in unserem Fall war der diese dieses Kondensat an Ideen irgendwie zusammengebracht hat. Fand ich mega spannend und ist irgendwie, glaube ich, also die Aufgabe oder der Job des Producers ist, erfordert extrem viel Social Skills.
Ich glaube, das ist ein Szenario, was, glaube ich, recht dankbar ist für die meisten Beteiligten, dass man halt direkt mit den Artists irgendwie im Studio ist und dann so mehr oder weniger one-on-one zusammen an was arbeitet. Eine andere extreme Version sind also diese Songwriting-Camps, von denen ich so ein bisschen gelesen habe, die dann größtenteils von Verlagen oder Labels organisiert werden. Vielleicht mit einer Vorgabe, okay, wir brauchen jetzt Songs für die und die Künstlerin, so für Rihanna oder so. Und dann werden SongwriterInnen und ProduzentInnen eingeladen und dann wird oft in verschiedenen Konstellationen über mehrere Tage an Songs gearbeitet, in verschiedenen Räumen, die dann irgendwie angemietet werden. Manchmal gibt es Vorgaben, so Soundvorgaben, okay, weiß nicht, EDM Peak Time, keine Ahnung.
Ja, doch schon. Ja? Oder so dieser Song ist unsere Mood oder unsere halt irgendwie so die Inspiration, macht mal.
Smoke on the Water für Millennials, genau.
Oh Gott, was ist denn schlimm, wer dieser Song? Smoke on the Water
für Millennials. Vielleicht
Gott.
Keine Ahnung, einfach es gibt keine schlechten Ideen bei einem Brainstorm. Und genau, da gibt es diese Vorgaben. Manchmal sind die Personen, für die Songs gemacht werden, da und geben Input, manchmal eben auch nicht. Und dann ist es aber auch teilweise anscheinend so, dass aus dem Refrain von einem Song, den ein Team schreibt, und dem Refrain von einem anderen Song aus einem anderen Team und dann nochmal einem Intro von einem ganz anderen Song ein Monster-Track dann gebaut wird.
Monster-Track.
Wo dann halt letztendlich insgesamt vielleicht so 10 Leute mitgeschrieben haben. Also wirklich so komiteeartig. Ich glaube, das ist ein Extremfall, der eher bei den ganz großen Acts irgendwie eintritt.
Ja. Ich glaube, wenn ich dazu noch gleich was hinzufügen darf, also das, genauso wie du es beschrieben hast, ist es auch wirklich so mit, ihr habt 3 Stunden Zeit für die Songskizze. Das ist manchmal wie so ein bisschen wie Songwriter-Roulette. Es ist echt sehr lustig. So hat zum Beispiel auch Kanye West lange Zeit irgendwie gearbeitet. Der hat alle Leute irgendwie zu sich eingeladen, die er geil findet, hat die in ein Hotel gepackt. Da gibt's auch die Geschichte ja zum Beispiel zu My Beautiful Dark Twisted Fantasy, hat er die alle nach Hawaii eingeladen. Die durften dann auch nur bestimmte Sachen anhaben, auch lustige Anekdoten.
Lustig.
Weil er halt irgendwie, ich glaube, es gab auch die Regel, dass man nur Sachen aus Baumwolle, Kanye ist halt crazy. Irgendwie, da durften alle Leute nur Sachen aus Baumwolle anhaben.
Er trägt kein Latex oder kein Polyester.
Er trägt halt nichts anderes. Das ist halt einfach Dinge, die normale Menschen tun. Und daraus sind großartige Dinge entstanden, ja. Tamara, wie nimmst du das denn? Weil ich meine, du singst ja auch, du hast doch bestimmt auch schon lustige so Producer-Studio-Erlebnisse gehabt.
Eine ganz legendäre Geschichte war auf jeden Fall mit einem der größten deutschen Rapper. Ich will es einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich glaube, sowas ist immer ein bisschen schwierig.
Schade.
Aber ich war mal zufällig dabei, als quasi diese Person, die demnächst auch ein neues Album bringt und schon seit geraumer Zeit auf jeden Fall nicht mehr in Deutschland weilt, im Studio saß. Und da war es übelst spannend, weil also ein Produzent, der hauptsächlich fürs Producing da war, und ein Rapper, der fürs Writing da war, und er haben quasi einfach Vibes gepickt, und ich habe den Kardinalsfehler gemacht, den man niemals machen darf anscheinend, aber das habe ich damals erst erfahren. Ich habe die ganze Zeit die Sketches kommentiert und habe dann bei einem Sketch irgendwann gesagt, boah, das ist aber krass, wie das und das. Und alle waren so, ey, Digga, wir wollen da drauf arbeiten. Und wenn wir jetzt im Kopf haben, dass das klingt wie Genuine Pony, dann ist es halt irgendwie so, als ob wir keine neue Inspiration, also ins Writing oder in die Idee oder so geben. Und das war dann irgendwie der absolute Down. Und danach bin ich erstmal irgendwann Kippen holen gegangen.
Das war's. Da war die Karriere im Arsch. Aber das ist, ich finde das so lustig, dieses Beispiel, das ist so ein bisschen, hey, wenn du jetzt ganz laut entlarvst, was wir eigentlich machen, dass wir Melodien klauen, dann sind alle leicht beleidigt.
Das klingt ja, total. Das
so ein
war
bisschen
ganz
so Selbstschutz vor Rapper-Egos. Irgendwie.
Genau, das war so ein ganz klassisches Ego-Ding, aber ich habe es gecheckt, weil natürlich das, was ich jetzt selber merke beim an Songs irgendwie für mich selber rumbasteln, ist halt wirklich, wenn dir jemand sofort auf den Kopf zusagt, das klingt wie, hast du sofort diese Angst, dass es halt wie das Copy-Paste-Modell, also so Corona-Style-mäßig irgendwie für die Leute wirkt. Und das ist ja immer, glaube ich, dann was man halt, also im Idealfall vermeiden will, weil man ja dann doch irgendwie denkt, naja, es wäre schon schön, wenn ich mit einem originellen Song um die Ecke komme. Aber es ist auch schwer, weil ich meine, es gibt für alles Blaupausen, es gibt eigentlich nichts, was irgendwie noch so krass anders wirken kann, weil es halt irgendwie schon alles gibt. Deswegen ist es halt umso anspruchsvoller, glaube ich, für gerade große Künstler, sich nicht zu wiederholen. Und da habe ich halt irgendwie direkt den Vibe gekillt. Aber da habe ich halt auch zum ersten Mal quasi aus so einer Session mit einer größeren Person quasi gesehen, dass es auf jeden Fall immer einen Group-Effort braucht, um halt auch einen Vibe kreieren zu können. Und da der Produzent auf jeden Fall, wie du gesagt hast, dass der eben auch eine Inspirationsquelle ist, weil die Beats, die er baut oder die sie baut, sind natürlich dann auch ein Richtungsweiser für, wohin soll der Sound gehen, und dann kommt vielleicht die Muse doch irgendwie, dass man denkt, okay, darauf könnte ich mal die und die Melodie versuchen und dann Harmonies und dann das. Aber ich habe Writing Camps total oft im Studio halt erlebt, weil das halt auch Teil so ein bisschen von, wie große Marken, wenn sie Musikmarketing ernst nehmen, halt auch versuchen wollen, mit KünstlerInnen und WriterInnen irgendwie zusammenzukommen. Und das war ja auch eigentlich ein Core-Element von der Red Bull Music Academy, dass man halt Leuten eine Plattform gibt, wo sie sich zusammensetzen können, Inspiration austauschen können und am besten am Ende geile Songs machen, die halt auch als Teamarbeit dann irgendwie funktionieren.
Ich habe mit einer anderen Studio-Veteranen-Person über Songwriting gesprochen, nämlich mit Nisse, und der hat eigentlich so ein bisschen gespiegelt, was bisher jetzt schon durchgekommen ist, nämlich, dass da einfach krasse Egos aufeinander knallen können in Studiosituationen oder Writing-Camp-Situationen. Er hat mir auch von einer Szene erzählt, wo er keinen Namen nennen wollte. Die Situation war so, dass das Team wohl schon seit Stunden am Arbeiten war, der Song war quasi fertig, und dann irgendwann hat sich einer der Produzenten zu Wort gemeldet.
Ey, ich fühl's nicht. Und könnte so, ja, aber das ist, ich mag's voll, ich find's voll geil, das ist genau der Style, in dem ich meine ganzen Sachen schreibe. Und dann sagt der Produzent zu dem Künstler, ja, und wie viel Nummer 1 hast du mit dem Style? Und dann war wirklich, also der ein Writer ist rausgegangen, weil er Schiss hatte, dass sie sich gleich kloppen. Der Künstler selber hat gesagt, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Der Produzent, der das quasi gesagt hat, meinte auch, ja, ich komme auch gleich wieder, ich war der Einzige, der drin geblieben ist. So. Nach einer halben Stunde haben sie alle wieder versammelt, und dann aus dieser dem zeige ich Haltung wurde halt ein richtig, also wurde wirklich ein unfassbar krasser Song, der Millionen Streams und bla. Also das ist wirklich, und da war das halt so voll Ego. Wer hat jetzt hier irgendwie den, ne, wer piekt wen Dollar und so. Manchmal ist auch genau das Gegenteil, ey, es muss komplett entspannt und peaceig sein, weil alles andere bringt die Leute aus der Fassung, und dann wird es total kontraproduktiv.
Ja, gemeinsam kreativ sein kann super geil laufen, kann aber auch richtig anstrengend und frustrierend sein.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, so, dass da so mit umgegangen wurde, mit, also nach diesem Satz, so wie viel Nummer 1 Hits hattest du mit dem Style schon, dass dann gesagt wurde, ich hole jetzt einen Kaffee, zeigt auch, dass die Person irgendwie relativ ruhig war. Ich glaube, da hätten viele Personen anders reagiert. Wenn mir jetzt jemand so einen Spruch pressen würde, egal, also wie ich gechartet bin oder nicht, ich finde, das ist ein frecher Spruch. Ich finde, wenn man zusammenarbeitet, hat der eigentlich nichts damit zu tun. Der ist auch irgendwie ein persönlicher Angriff. Deswegen muss ich fast sagen, Shoutout an die Leute, dass sie so ruhig geblieben sind. Anscheinend ist ja was Gutes dabei rausgekommen.
Profis vielleicht einfach.
Voll. Ich finde, es ist No-Go, wenn man irgendwie zusammenarbeitet. Tamara, wie siehst du das?
Ja, ich bin da bei dir. Ich hasse das auch übelst, wenn vor allem halt Leute quasi ihre Position so krass ausspielen. Also so nach dem Motto, ja, ich bin halt auch irgendwie jemand, der krass viel Erfahrung hat, und dementsprechend kann ich dir jetzt auch so voll einen Bug schießen. Andererseits gerade aus der Erfahrung mit Rappern, ist es manchmal halt genau diese Art der Provokation, die jemanden vielleicht zum Besserwerden halt anhält, weil du dann halt denkst, Digga, der kann mich doch nicht so krass beleidigen in so einem Kontext, wo es um meine Karriere geht. Und dann so, ja okay, wenn es aber irgendwie jemand sagt, der halt echt schon viele Songs produziert hat, für die ich Respekt geben muss, dann triggert es vielleicht genau das Richtige. Deswegen, dieses Ego-Ding ist halt super, die Queen-Essenz von Hip-Hop. Deswegen, keine Ahnung, ob das immer so schlecht ist. Aber ich verstehe total, dass wenn man es auf sich selbst bezieht, dass das so eine Kröte ist, die man irgendwie nicht gern schlucken würde. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, ob ich danach einfach cool weitermachen könnte oder erstmal das für den Tag off-callen würde und sagen würde, du, ja, man hört sich morgen wieder. Ne? Tschüss, ciao, ich muss los.
Ja, mein Ego ist eh auch aus Glas. Also wenn das jemand sagen würde, dann würde ich einfach, dann wäre erstmal ciao. Sehen uns nächstes Jahr, wenn ich mich von dieser Demütigung irgendwie erholt habe. Ich habe mich auch mal gefragt, so als Vollblutmusikerin, jetzt total naiv gedacht, will man da die Songs, an denen man gearbeitet hat, wo auch was von einem selbst drinsteckt, will man die nicht auch irgendwie selber alle einfach selbst performen und da bieten? Das ist aber wohl gar nicht so. Also Nisse, der wie gesagt für Leute wie Lea und Peter Maffay Songs geschrieben hat, der hat mir auch ganz gut erklärt, warum dieses Songwriter hinterm Vorhang-Ding auch sehr befriedigend sein kann.
Das heißt, insgesamt sind irgendwo über Deutschland verteilt 5, 6, 7 Konzerte, wo halt meine Songs oder Songs, die ich mitgeschrieben habe und Ideen von mir gleichzeitig ihre Wirkung haben. Also Menschen berühren, Menschen, die das mitsingen. Und das finde ich halt von der Idee total schön, zu wissen, dass man an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Also quasi wie eine Art geistige Blue Man Group. In so vielen unterschiedlichen Genres, so viele unterschiedliche Menschen und Altersgruppen und Hintergründe, dass es nicht nur um mich geht, sondern dass man halt so viele Leute erreichen kann. Und das finde ich halt irgendwie, das ist total die schöne Idee, dass aus einem Typen so mehrere Türen sich öffnen, wo Leute reingehen können und sich zu Hause und verstanden fühlen durch die Songs.
Muss ich sagen, finde ich eine unglaublich schöne Sicht auf diese Sache. Ich habe diesen Blickwinkel noch nie gehabt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen geflasht von dem, was Nisse sagt. Dieser schöne Gedanke, dass man irgendwie in mehreren Orten gleichzeitig stattfinden kann. Wow. Mhm. Ich hätte jetzt gleich so ganz pragmatisch gesagt, so ja, der Vorteil eines erfolgreichen SongwriterInnen-Lebens ist halt einfach auch, dass man gut Asche verdient, aber nicht sich die ganze Zeit man muss sich nicht mit dem Berühmtsein so auseinandersetzen. Man kann in Ruhe seinen Kaffee trinken gehen, man kann in Ruhe essen gehen, man kann auf die Straße gehen. Und da hätte ich jetzt gesagt, das ist doch der Vorteil.
Witzig, ja. Aber das war sehr Dalai Lama-mäßig. Also vielleicht hat es einfach die Zeit mit ihm gemacht, hier in der Musikbranche, zwischen all den Egos.
Vielleicht auch der Erfolg. Ein paar Songs mit Lea und Peter Maffay, da stimmt die Knete, da ist man gechillt.
Also so die Tatsache, dass man einfach komplett unerkannt durch alle Straßen der Welt gehen kann und nebenher kommt halt so die Asche rein von irgendwelchen GEMA-Tantiemen oder so. Nice. Das ist auch, glaube ich, in den seltensten Fällen wirklich so. Also das ist, glaube ich, dann ein totaler Glücksfall. Ich finde die Idee prinzipiell, die Nisse formuliert hat, eigentlich auch total schön. Ich habe ein Interview gelesen mit der Musikerin Chuala Hinrichs. Die macht als Chu selbst Musik, so Future R&B würde ich das nennen. Sie schreibt aber auch so Melodien für EDM-Tracks und so und verdient damit Geld. Und sie hat dann gesagt, irgendwie, sie selbst hört diese Musik nie. Für sie ist das einfach irgendwie ein Job. So, das ist halt dann ein bisschen eine andere Seite von so Songwriter-Dasein.
Das ist ein bisschen die andere Seite, aber das ist auch eine Seite, die voll okay ist. Also wenn ich mich auch manchmal mit Leuten austausche, die irgendwie Melodien schreiben für Songs, die gar nicht ihr Fall sind, die sagen halt dann so, hey, es ist auch mal entspannt, komplett unemotional da beteiligt zu sein. So, sorry für die Formulierung, ich kacke einfach irgendwie Melodien aus, die pickt dann jemand und fertig ist die Laube. So komplett scheißegal. Und irgendwie, glaube ich, ist das so, ich glaube, wir alle machen manchmal Sachen, die so Automatismen, die wir runterrattern, die auch irgendwo okay sind. Aber manchmal
niemals. In jeder Zeile steckt so viel Schmerz.
Alles, was ich mache, ist so crazy durchdacht. Ich glaube, manchmal ist es einfach angenehm. Du gehst irgendwo rein, machst was, fertig,
ja.
Bumm, zack.
Ja. Aber trotzdem regt es ja am Ende Leute auf und seit Jahren sieht man ja diese Diskussionen, sei es in den USA, aber halt eben auch vor allem im Deutschrap immer und immer wieder, dass das so ein bisschen outgecalled wird, wenn sich Leute Hilfe holen sozusagen. Und mich würde interessieren, also wo seht ihr das Grundproblem hinter diesem ganzen Ghostwriting-Writing-Thema?
Also vielleicht würde es Sinn machen, vielleicht erstmal über Rap zu sprechen, so als Genre, das so ein bisschen eh so eine Sonderstellung hat, wo ich dann irgendwie an Megalo denken musste, der ja in einem Song irgendwie sagt, so, dass Rap ist halt so die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss.
Wildwasser-Wörterfluss, einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Unter all den Schafen das Schwarze, die Saat unserer Rage, das Sprachrohr der Straße.
Und da ist dann die Vorstellung, dass jemand einen Rap-Song, wo Worte und Gefühl alles sind, nicht selbst geschrieben hat, sondern ihn nur performt, in Anführungszeichen, total anrüchig ist irgendwie für manche. Also es gibt diese eine Doku, die ich gesehen habe, Something from Nothing, The Art of Rap von Ice-T moderiert, ist echt ganz cool. Und da sieht man, ich glaube, es ist Grandmaster Caz, also so eine New Yorker Rap Urgestein-Legende.
Mitgründer, ja. Also wirklich ja. Einer am Moses.
Ja, der einfach so von Anfang an dabei war. Und da gibt es so eine geile Szene, er im Studio, wie er sich einfach den dicksten Blunt rollt und dann mit Stift und Papier so einen Text auf den Zettel schreibt. Und das ist natürlich ein super olles Bild.
So
aber
mega romantisiert.
Genau,
irgendwie
übrigens
so.
Auch so ein, also ganz kurz, aber wenn ich mir solche Latten ins Gesicht zammern würde, da wäre aber wirklich die Kreativität.
Da wäre
so
nichts mehr Songwriting.
Ja, da würde genau, ich vielleicht
also
noch kleine
Respekt
Wolken
einfach
malen,
an seinen Körper. Respekt auch an sein Immunsystem, dass es nicht komplett kollabiert.
Aber siehst du, ich erwähne das Bild und ihr wisst sofort, was gemeint ist. Also ja. Ich glaube so, dass dieses Bild von Rappern, die halt einfach mit dem Stift, die sich dann einfach so einen abbrechen an jeder Zeile, das ist halt super tief in vielen Rap-Fans noch drin und deswegen ist, glaube ich, dann so der Impuls erstmal zu sagen, wie du schreibst deine Texte nicht selber, was soll denn der Scheiß?
Klar. Ich finde auch das irgendwo total fair, dass man da irgendwie Wert drauf legt, weil das halt einfach auch so ein Kernwert dieses Genres ist. Für mich ist da immer so, schwebt über allem so ganz klar dieser Begriff Transparenz. So, wenn du es nicht machst und wenn du nicht diese Zeilen selber schreibst und nicht wirklich das verkörperst, was du sagst, so, ich finde das fair, aber dann möchte ich halt auch irgendwie wissen, wer es dann wirklich geschrieben hat. Also mir ist es dann halt wichtig. Mhm. Oder, Tamara, wie geht's dir da?
Ja, voll ähnlich. Also ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen. Ich weiß nicht, ich ziehe mir damit wahrscheinlich echt diesen ollen Rucksack wieder auf, aber wir wissen ja alle jetzt schon mittlerweile, dass ich zur alten Generation gehöre.
Tamara, let's go, komm, hau raus.
ich fühle es irgendwie gar nicht. Also mich macht das, ich finde halt, wenn du dich MC nennst, das ist halt eine Oldschool-Meinung, aber das ist halt echt so, du bist der Master of Ceremony, du hast irgendwie eine Verantwortung dieser Rolle gegenüber, zumindest wenn du es ernst nimmst und dann irgendwie so zu tun, als wärst du halt MC, aber bist im Endeffekt halt eigentlich nur ein sehr gut vermarktetes Produkt. Du bist Entertainer oder eine Entertainerin, aber du bist kein, in meinen Augen, klassischer Lyricist, der sich dann halt auch irgendwie anhand der Texte messen lassen kann. Also irgendwie, ich finde, das kann man alles machen und vor allem heutzutage im Hip-Hop, wo Hip-Hop eher ein Geschäftsmodell zu sein scheint als eine Kultur, die von Authentizität geprägt ist, was irgendwie witzig ist, wenn man überlegt, woher es kam. Aber egal, da finde ich es gar nicht mehr so verwerflich, weil es ist ja am Ende alles irgendwie so, komm, Hauptsache Mixu und McCloud haben wieder irgendwem ein geiles Beatbrett gezimmert und wer da dann irgendwie die Stimme drauf ist und mit wie viel Autotune das dann am Ende noch rausgeballert wird und rausgebounced wird, ist am Ende auch egal. Aber irgendwie, also Hip-Hop ist für mich was ganz anderes und mich hat es immer ein bisschen gestört, wenn Leute sich halt hingestellt haben und dazu eben nicht standen. Aber ich bin da bei dir. Also wenn man damit offen umgeht und das tut zum Beispiel Shirin ja wirklich from day one, dann von mir aus okay. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen kritisch, was diese Kategorisierung, ich bin MC, dann angeht.
Ich finde es aber auch irgendwie okay, wenn du sagst so, das ist nicht mein Cup of Tea, so, ich finde das nicht cool, aber ich finde es legitim, so, ich finde es okay.
Total.
Ich finde, damit kann man ja leben, so, du kannst ja sagen, so, ich kann Shirin David deswegen nicht wirklich feiern, weil ich irgendwie das anders sehe, aber ich finde es auch einerseits total fair, dass sie es macht. Ich finde, das ist irgendwie so, da geben sich beide Parteien friedlich die Hände.
Also Musik ist auch ständig irgendwie am sich entwickeln. Also die Tatsache, dass wir überhaupt so die Unterscheidungen machen oder die Menschen, die Songs performen, automatisch als die Leute identifizieren, die diese Songs auch geschrieben haben. Das hat sich ja auch irgendwie mit der Zeit erst entwickelt. Das ging halt so in den 60ern los mit den Beatles, mit Bob Dylan, mit Joni Mitchell, mit Sly Stone, Funkmusiker und seiner Band. Und dann ging halt so die Mythologisierung von diesen Menschen los. Also Rockstars als allmächtige Figuren, die halt alles können. Da wollte dann niemand wahrhaben, dass da vielleicht auch noch andere Leute im Hintergrund irgendwie mitmischen. Und dann je größer Popmusik halt wurde, desto vielfältiger wurde sie dann auch. Und dann gab es halt so verschiedene Märkte für Entertainment, für Kunst und dann halt für alles, was dazwischen lag. Und für diese Märkte haben sich dann halt jetzt auch verschiedene Arbeitsweisen etabliert, wie wir ja schon irgendwie ein bisschen besprochen haben. Also Entertainment, der Markt, da steckt halt das meiste Geld drin. Dafür brauchen wir die meisten Songs, das meiste Futter. Da macht es halt auch Sinn, dass da die ganze Kohle locker gemacht wird für Songwriting-Camps auf Malle.
Voll,
und dann
voll,
macht
voll.
Es auch Sinn, dass wenn jemand wie Shireen David, die halt so viel Erfolg hat, dass da dann auch irgendwie Geld und Ressourcen und Arbeit investiert wird. Aber ich glaube, was Tamara stört, ist ja, was dich stört, ist ja so, dass sie sich irgendwie als MC irgendwie brandet. Wo ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß gar nicht, wo sie das jemals gesagt hat.
Ich glaube, das tut sie gar nicht. Ich glaube, sie sagt halt aber schon, dass sie Rapperin ist, glaube ich. Also so.
Ja, das, ich glaube, da müsste man, aber das, da kommt man ja dann da kommt man dann aber dahin, dass man sich ja wirklich über Begrifflichkeiten so richtig aufregt.
Klar,
weil
klar.
Manche würden ja jetzt sagen,
auch ein bisschen,
sie
ist auch kleingeistig.
Hey, dafür sind wir da. Wir sind ja ein Musikpodcast. Ich finde es okay, dass wir kleinteilig werden. Weil so, klar, manche würden jetzt sagen, sie ist Rapperin, weil sie ja wirklich einfach die Stimme ist. Sie rappt das und man muss auch sagen, sie rappt es saugut.
Ja, absolut.
Aber für manche ist der Begriff Rapperin, da steckt halt auch das da drin, was wir jetzt so gerade besprochen haben.
Ja, voll.
Ich bin jemand, der da, glaube ich, nicht so Bock hat, sich über die Begrifflichkeiten aufzuregen, aber wie gesagt, auch fair findet, dass ihr das tut oder beziehungsweise das halt anders sieht.
Total. Und ich glaube, was vielleicht trotzdem noch wichtig ist, wie immer im Leben, ist ja auch so ein bisschen das Thema, wenn du in was nicht Expertin bist, dann ist es auch okay, wenn du dir jemanden holst, der diese Rolle irgendwie erfüllt und dann am Ende kommt eben das bestmögliche Ergebnis raus. Und ich glaube, aus dieser vielleicht auch ein bisschen kapitalistischen Grundsicht gedacht, ist es gar nicht so verwerflich, dass man sagt, hey, was ich gut kann, ist performen, einen Character irgendwie ausfüllen, ich kann deliveren, ich hab ein grundsätzliches Verständnis von Flow, aber mir fallen die Zeilen halt einfach nicht so zu, die andere für mich aber auf Basis dessen, was ich erlebt habe, auf Basis meines eigenen individuellen Storytellings sozusagen, aber in Worte fassen können. Und ich finde, so, es ist nicht komplett verwerflich. Ich glaube, es ist in ihrem Fall dahingehend sogar okay, dass sie das eben auch credited und alles. Aber irgendwas, und es ist irgendwie auch ein tief verankertes Gefühl, vielleicht einfach Sozialisierung mit Hip-Hop von klein auf. Ich weiß es nicht, irgendwas stört mich daran trotzdem, was es mir schwer macht, ihr das dann zu 100% abzukaufen. Aber ich kann gönnen, weil ich mir halt denke, Digga, wenn du das trotzdem am Ende gut rüberbringst, dann ist es halt vor allem ein guter Song. Und irgendwie im Club zu bouncen, zu gib ihm, ist irgendwie ein No-Brainer. Da muss ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, hat sie jetzt wirklich diese genialen Zeilen selbst geschrieben. So, das ist vollkommen okay, ja, dass ich da ein bisschen bounce. Es ist aber, also für mich wäre es schlimmer, wenn Kendrick irgendwann outcalled wird, dass der nie einen Satz selbst geschrieben
hart.
Hat.
Das wenn Kendrick Lamar, wenn da rauskommt, dass es ihm jemand geschrieben hat, das wäre wirklich schlimm.
Ja, das wäre so, da wäre ich zum Beispiel wirklich seriously devastated. Aber bei den anderen, also bei jetzt ihr, ist es so, ey, von vornherein fair gespielt, mach dein Ding von mir aus, so.
Man muss auch fairerweise sagen, dass Shireen David selbst den Punkt gemacht hat und wo ich auch ein Stück mitgehen würde, ist, dass sie gesagt hat, hey, ich gehe damit recht offen um, so, warum werde ich jetzt so ein bisschen als Frau irgendwie dafür kritisiert, wenn es tausende andere männliche Rapper gibt, die genau dasselbe machen und die halt nicht mal einen kleinen Teil des Gegenwinds dafür kriegen, den ich jetzt gerade bekomme.
Und finde ich, da macht sie einfach einen total wichtigen Punkt, weil ja, es gibt auch männliche Rapper, die dafür ja extrem kritisiert werden, aber bei Shireen David stürzen sich da alle drauf, wirklich wie die Geier.
Ja, das stimmt.
Weil sie eine Frau ist, weil sie ihr das nicht gönnen. Und das finde ich halt, das finde ich für diese ganze Diskussion halt auch so schade irgendwie.
Wie war das denn bei euch? Also wann habt ihr gecheckt, dass SängerInnen ihre Hits nicht immer zu 100% selbst schreiben?
Ich glaube, den Moment haben wir fast alle, die Musik irgendwie obsessiv hören. Da habe ich auch mit Nisse drüber gesprochen.
Ich habe so 98, 97 angefangen zu rappen und dann irgendwann mich in den Mitte 2000ern mit den Beatles beschäftigt und auch mit dem ganzen Motown-Kram und alles, was halt so die großen Werke angeht, ne? So Marvin Gaye und alles. Und dann habe ich es gecheckt. Motown hat halt quasi, ich sag jetzt mal im Keller, so eine Art Songwriter-Fabrik gehabt. Da waren einfach 4-5 Räume, da waren halt dann diese ganzen Songwriter drin und die haben dann halt für die Jackson 5, für die Temptations, für alle möglichen Leute geschrieben und haben halt jeden Tag 3-4 Songs. Das war richtig Fließband. Also was es heute auch immer noch und vor allen Dingen wieder und verstärkt gibt. gab es da halt richtig krass dieses Tauchen bei Motown immer die gleichen 5-6 Songwriting-Teams auf. Und wenn man sich dann damit befasst, dann merkt man schon, okay, krass, da ist halt so eine große Armee an Leuten hinter. Und dann checkt man auch, als man das Netz mehr nutzen konnte, wer schreibt denn bei Beyoncé mit, wer macht die Beats bei Jay-Z. Und das habe ich so Anfang, Mitte der 2000er erst gepeilt.
Ja, Motown, legendäres Funk- und Soul-Label, unfassbare Dichte an geilen Songs. Und die wurden halt tatsächlich irgendwie oft von derselben Crew von Leuten geschrieben, die sie dann aber nicht performt haben. Also da hat Nisse, glaube ich, ganz gut illustriert, sodass man ein bisschen so gekickt wird von Musik, dass man dann halt irgendwie irgendwann wissen will, woher die kommt, wer die macht. Und dann findet man eben auch solche Sachen raus, die einem dann vielleicht in Extremfällen so ein bisschen das Herz brechen.
Mein Erlebnis, oder beziehungsweise als ich entdeckt habe, dass Leute, die das performen, nicht immer alles selber schreiben, war mit dem Film Ray. Ungefähr 2004, 2005 habe ich den gesehen. Das war die Biografie von Ray Charles, wo Jamie Foxx Ray Charles gespielt hat. Ein grandioser Film in meinen Augen, eine Jahrhundert-schauspielerische Leistung von Jamie Foxx. Und ich habe mich in die Musik von Ray Charles dadurch verliebt und habe die konstant die ganze Zeit gehört. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Stimmung zu Hause war, nachdem ich das 100, ich habe 1000 Mal Mess Around aufgelegt. Ah, you can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too, ah, mess around. Was ja wirklich so ein richtiger, so ein Tanzsong ist. Und meine Eltern einfach nur so, yo, da hört einer den ganzen Tag Mess Around von Ray Charles. Es ist irgendwie wie in einem Club, Alter. Sau nervig. Aber ich habe die Musik wirklich, ich habe mich krass in die verliebt. Und da gibt's diese Stelle in dem Film, ich weiß nicht, ob die akkurat ist, ob die historisch akkurat ist, aber ich glaube, da singt ein Labelchef, wo Ray Charles irgendwann am Anfang seine Songs unterbringen möchte, singt, glaube ich, ein Entwurf von Mess Around tatsächlich. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ob es der Song ist oder nicht, keine Ahnung, aber es geht ja um die Idee dahinter, dass er ihm was vorsingt und Ray Charles bringt es zu Ende. Und da dachte ich mir so, Ray Charles kam ja gar nicht ursprünglich auf die Idee von Mess Around. Und da hat es bei mir so Klick gemacht. Und dann habe ich dann immer mehr auch drauf, weil ich irgendwie schon immer so Musik fasziniert war, darauf geachtet. Aber das war mein Moment so, mein Gott!
Ja. Ey, wie cute. Check ich voll. Ich glaube, bei mir war es in einer ähnlichen Zeit, rund um diese 8 Mile Zeit, wo Eminems Film rauskam, ich glaube, es war 2002, da hatte ich halt auch irgendwie so einen Bezug zu Hip-Hop, der halt einfach dieses klassische, der MC delivered aus der Tiefe seine selbst irgendwie seine Parolen und versucht sich so seinen Weg frei zu strampeln, von allen Ungerechtigkeiten umgeben. In dem Fall eben, ihr kennt vielleicht ja die Geschichte von 8 Mile, er, der halt irgendwie am Malochen ist in Detroit, alles eher ungeil und dann kommt sein Auftritt gegen Papa Doc und am Ende gewinnt er und es ist alles der Underdog und so geil und überhaupt noch weiß und überhaupt.
Yay!
Und dann kam in der Zeit danach immer wieder diese Debatte auf, ob eben auch andere Leute für Eminem schreiben und dass Eminem auch für Dre geschrieben hat und das auch ein bisschen ähnlich wie mit Bushido, was Nisse am Anfang gesagt hat, dass der sich immer Newcomer auf sein Label geholt hat, die dann alles für ihn geschrieben haben. Dass ich glaube, ohne dass ich Dre krass ans Bein pissen will und ich natürlich immer noch auf eine Einladung warte nach L.A., aber ich glaube, so hat der das halt auch gemacht. Also ich glaube, der hat sich halt so The Game, Eminem, irgendwann Kendrick und Anderson Park und so, hat irgendwie alle rangezogen als so verehrende Zöglinge. Aber am Ende hat es halt immer irgendwie jemand anders geschrieben. Ganz am Anfang von Dre übrigens Ice Cube. Der hat auch für Eazy-E geschrieben und Eazy hat dann halt irgendwie mega geil geflowt und delivered. Aber Ice Cube war immer so der Typ hinter NWA. Aber ja, da war das bei mir so, dass ich dachte, aha, so ist es also.
Ich meine, wenn die Musik dabei rauskommt, to be honest, I don't care, wer es schreibt, ist saugeil.
Ja. Ich habe auch halt immer so total Classic in CD-Booklets und bei Wikipedia dann so in den Song-Credits angefangen zu schauen, aus so einer Neugier halt so. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich im Booklet von, und jetzt wird es super unkredibel, Backstreet's Back, oh my God, we're back again, das zweite Backstreet Boys Album, dass ich da gesehen habe, dass von den Backstreet Boys nur ein einziger Typ in den Songwriting-Credits drin stand, nämlich, jetzt dürft ihr raten, wer auf dem zweiten Backstreet Boys Album einen Songwriting-Credit hat, als einziger von den fünf.
Oh.
War das überhaupt so?
Ich hätte jetzt einfach Nick gesagt.
Ja. Ey, nur weil das der gutaussehendste ist.
Ja,
weil
es halt der einzige Scheißname ist, der mir einfällt, wenn ich jetzt hier ganz ehrlich sein darf.
Ja, okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwas gesagt auch, oh Gott, wie hieß die nochmal? AJ?
Okay, ich bin nicht im Backstreet Boys, sage ich einfach
AJ, weil gab doch einen AJ.
Ja, genau, AJ, okay, AJ war der am besten gesungen hat, aber den einzigen Songwriting Credit auf diesem Album hat Brian Littrell.
Das ist der Kleine,
der mit den Wangenknochen. Und der hat That's What She Said geschrieben, diese wow. Gitarrenballade. Und ist mir auf jeden Fall irgendwie aufgefallen, so, aber die heißen doch alle ganz anders. Wer sind diese Typen, die da drin stehen? Warum taucht der da nicht? Oh, die haben das gar nicht alle selbst gesungen. Und die Enttäuschung war recht kurzlebig, muss ich sagen. Das war mir dann danach irgendwie dann egal. Aber ich weiß halt, dass mir das aufgefallen ist. So, ach so, das ist, die stehen da, aber warum stehen die alle auf dem Albumcover und warum singen die das alles, wenn die das gar nicht selber geschrieben haben?
Wir kommen wieder zur Rubrik Fun Fact. Die Backstreet Boys und NSYNC hatten denselben Manager, der ein krasser Al Capone war und inzwischen im Gefängnis hockt.
Fun Facts mit Frieden. Ey, das ist so geil. Ich lieb's. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle jetzt schon so ein bisschen unsere eigene Meinung durchklingen lassen. Aber vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo wir uns nochmal dezidiert fragen, ja, was es mit uns macht, wenn wir checken, dass die Musik, die wir feiern oder die wir hören, unter einem anderen Namen erscheint als die sie wirklich dann geschrieben haben.
Mich hat interessiert, was Nisse dazu sagt, weil der ja so ein bisschen in mehreren Schuhen steckt. Also der macht selbst Musik so für sein eigenes Projekt, der ist Musikfan, er schreibt aber eben auch Songs, die andere Menschen dann singen und im Zweifelsfall dafür dann auch irgendwie Fame und Props kriegen. Er meint, dass es total natürlich ist, dass man sich erstmal ein bisschen verarscht vorkommt, wenn man herausfindet, dass ein Song, den man liebt, nicht von der Person geschrieben wurde, die ihn singt.
Wenn es da jemand hinstellt und über seine tote Mutter singt oder über die große Liebe, dann hätte ich natürlich am allerliebsten, dass das Wort, was gesagt wurde und der geniale Satz, das schöne Bild, dieses hoffnungsvolle Ding, das Tattoo, was ich mir vielleicht daraus auf die Haut stechen lasse, dass die Person, dessen Gesicht das Ganze trägt, die das singt, die das performt, die damit in Verbindung gebracht wird, dass es aus dieser Person heraus entstanden ist.
Ehrlichkeit ist halt sehr wichtig, meinte Nisse auch. Also wenn keine falschen Tatsachen vorgespielt werden, dann ist es ja voll okay, wenn man sich als Popstar oder Band oder Sängerin, whatever, halt Songs schreiben lässt.
Ich finde irgendwie, dass es mir eigentlich relativ egal ist, wer was wie geschrieben hat. Ich weiß, das ist irgendwie jetzt vielleicht so ein bisschen krass, aber ich habe irgendwann für mich entschieden, ich hänge mich nicht an die Person, die einen Text geschrieben hat, sondern ich hänge mich an den Text, weil ich hatte auch mal, als ich jünger war, irgendwie so halt Obsessionen mit bestimmten MusikerInnen und davon bin ich so ein bisschen weg, weil ich glaube, das ist leicht ungesund, sondern einfach, ich bleibe dabei, was ein Text für mich bedeutet, egal wie er den geschrieben hat und hat auch in der Netflix-Serie Song Exploder Trent Reznor schön gesagt, irgendwie, ich erkläre einfach nicht, was mein irgendwie Text bedeutet, weil das macht den für andere Leute dann kaputt und ich will mir irgendwie das nicht kaputt machen lassen durch die Geschichte, sondern der Text, so wie ich ihn höre, diese Wirkung will ich mir beibehalten und deswegen mache ich mir da nicht so große Gedanken drüber. Aber manchmal passiert es dann doch, dass ich leicht enttäuscht bin, wenn ich erfahre, irgendwie, dass eine Person das nicht geschrieben hat. Es erwischt mich dann schon manchmal. Ich versuche da wegzukommen, um mir es irgendwie nicht verderben zu lassen, aber manchmal, es hat schon Geschmäckle. Es hat schon ein kleines Geschmäckle.
Ja, ey, so geht es mir aber auch und ich glaube, dieses Gefühl von Unauthentizität wiegt für mich im Hip-Hop, glaube ich, schwerer als in allen anderen Genres, weil bei Schlager, Pop, EDM, da juckt es mich überhaupt nicht. Also da ist es wirklich so, yo, ich höre einfach irgendeinen bisschen cheesy-mäßigen Song, der mich vielleicht im Auto gut über die Autobahn bringt und mir so lackegal, ob das jetzt irgendwie von Sia, Lea oder sonst wem geschrieben wurde. Hauptsache gerade boostet es.
Hauptsache Künstlerinnen mit drei Buchstaben.
Absolut, das ist mir das Wichtigste. Wenn es drei Buchstaben sind, dann höre ich es mir auch an. Und ansonsten nicht, das ist ganz klar. Mach ich das Radio auch aus. Aber ich glaube, diese High-Horse-Mentalität und dieses Kleingeistige hat halt auch so ein bisschen was mit uns oder mit Deutschland zu tun, dass wir halt vielleicht manchmal so einen gewissen Stolz haben, wenn wir was selber gemacht haben und es halt eher abwerten, wenn was nicht selber gemacht ist. Und wenn ich mir halt eben quasi angucke, was für geile Songs auf der Welt rumfliegen, die halt eben nicht vielleicht von der Person geschrieben wurden, die sie dann aber performt, dann ist es am Ende so, wie Friedel sagt, eigentlich ist es ja scheißegal. Also irgendwie, warum sich aufregen?
Aber ich finde gerade die Punkte, wo es uns stört und wir das gar nicht richtig benennen können, das sind eigentlich so die interessantesten. So, warum juckt mich das jetzt, also nicht, weil mich das wirklich juckt, aber so jetzt, wenn ich mich in die Person reinversetze, wo es so ist, warum juckt mich das so, dass Shirin David irgendwie ein Writer-Team hat? Warum juckt mich das so?
Ich glaube, das ist in einem drin irgendwie,
ja, aber da muss man das auch irgendwie, also im Idealfall kann man das ja dann irgendwie so hinterfragen. Warum stört mich das in diesem Moment? Und da gibt es wahrscheinlich keine richtige Bei Tamara sagst du, es ist so Hip-Hop, das ist, das fühle ich und ich will, dass es da eine Connection gibt zwischen der Person, die das singt und der Person, wo der Text herstammt. So.
Ja, und auch so ein bisschen dieses Leiden. Das Leiden für, dass man authentisch am Ende ist. Weißt du, so dieses, ich komme vom Beauty-Channel, also ist jetzt halt die, das ist jetzt die, ich versuche jetzt mal die Meinung von draußen irgendwie zu imitieren, aber jemand kommt von einem Beauty-Channel aus einer YouTube-Bubble hin zu, ich performe jetzt Hip-Hop, das ist halt ein Sprung, das ist zwar 21. Jahrhundert komplett durchgespielt, aber es ist so ein Sprung, der für einen Hip-Hop-Fan an sich erstmal schwer verdaulich ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist, glaube ich, bei ihr persönlich jetzt so ein Triggerpunkt, der auch bei mir anschlägt, wenn ich quasi ihre Genese sehe von, woher kommt sie und was verkörpert sie jetzt. Aber vielleicht ist es auch Zeitgeist und ich check's einfach nicht und brauche eine Brille, um es genauer sehen zu können.
Ich würde mal behaupten, bei dem, was du gesagt hast, ist schon ein Punkt irgendwie. Ich glaube, dass es was Menschliches ein bisschen ist. Es hat jeder von uns, manche stärker, manche schwächer. Da ist so ein bisschen Neid. Und jetzt nicht, ich will jetzt nicht dieses deutsche Neidkultur-Ding aufmachen, sondern dieser Impuls, den man hat, so, ja, sie hat diesen ganzen Erfolg, aber das ist nicht ihr Werk. Das hat ihr schon jemand hingeschnitten. So dieses Rechtfertigen, wieso jemand Erfolg hat, so, naja, aber weil es ja jemand geschrieben hat. Ich glaube, das steckt in uns so ein bisschen drin. Und manchmal kann man das abschalten und manchmal schwappt es so, modert es dann so in einem hoch. Und ich ertappe mich da auch manchmal, aber ich versuche das irgendwie so gut es geht abzuschalten.
Ich glaube halt auch, dass wir alle irgendwie, wir wollen ja erstmal irgendwie gesehen und gefühlt und wahrgenommen werden. Und manchmal hören wir Songs, wo das wiedergegeben wird, oh, der Person geht's genauso, die Person, die das singt, der geht's genauso. Und dann fühlt man sich halt verstanden, man fühlt sich nicht alleine. Und wenn sich dann aber rausstellt, so, okay, es ist gar nicht so, wie das ist, so, dieser Song ist nicht in dieser Situation entstanden oder wurde nicht von dieser Person geschrieben, dann fühlt man sich einfach irgendwie gekränkt und ein bisschen verraten.
Ja, aber ich finde das so interessant und deswegen bin ich auch irgendwie so ein Advokat von, geht nicht, wenn in diesem konkreten Fall, dass man herausfindet, dass ein Song, der einem viel bedeutet, von jemand anderem geschrieben wurde als von der Interpretin oder dem Interpret.
Und es war einem vorher nicht klar,
dann geht nicht hin zur Person, geht hin zu dem Song, geht hin zu dem Gefühl, was euch der Song gibt, weil vielleicht hat eine andere Person ihn ja geschrieben, der hat es aber gefühlt hat, was man in diesem Song fühlt. Und das ist viel wichtiger, als was da irgendwo draufsteht.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mich die Idee von Musik als Produkt, das man halt optimieren und glatt schleifen kann, damit es Klicks sammelt und so, das geilt mich irgendwie prinzipiell nicht an. Und dieser Optimierungsgedanke, der steckt ja dahinter, dass sich Verlage und Labels ganze Wagenladungen an SongwriterInnen einkaufen und die in ein Zimmer stecken und dann übertrieben gesagt irgendwie sagen, ihr kommt erst raus, wenn ihr das nächste Atemlos geschrieben habt. So. Und dann steht auch in manchen Musikmarketing-Blogs so, ihr wollt an die Spitze, dann investiert doch einfach 5.000 Euro in Songwriter und so. Und dann denke ich so, da kannst du auch gleich BWL studieren. Irgendwie, das hat dann nicht mehr so, und jetzt ist es wirklich einfach so 10 Euro ins Phrasenschwein, das ist dann irgendwie keine Kunst mehr so. Und weißt du so, natürlich, wenn alle Parteien zufrieden sind und gut miteinander arbeiten können so und niemand in die Röhre gucken muss, finanziell oder menschlich, dann passt es ja. Und natürlich ist es auch, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass es ein krasser Skill ist, wenn Leute zusammen mit anderen was kreieren und man kennt sich vielleicht vorher gar nicht so. Das ist ja unglaublich schwierig, so emotional deep irgendwie zu connecten. Und das ist natürlich auch cool, wenn talentierte SongwriterInnen, die kein Interesse an Rampenlicht haben, ihre Songs durch andere vielleicht irgendwie in die Welt bringen können. Aber es herrscht halt in der Musikindustrie als Teil des kapitalistischen Systems auch ein Machtgefälle, dementsprechend anfällig für Missbrauch ist das Ganze auch. Und je wichtiger Urheberrechte werden und Songlizenzen und so, desto mehr wird auch, glaube ich, über die Rolle von SongwriterInnen gestritten werden in Zukunft. Das wird, glaube ich, immer wichtiger.
Es ist auch ein ganz schwieriges Thema. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in dieser Situation war, aber es ist unglaublich ätzend zu entscheiden, nachdem man irgendwie zusammengearbeitet hat, nachdem man einen fertigen Song hat, zu entscheiden, ja, wer war denn in welcher Art und Weise daran beteiligt? Und das dann in Prozentzahlen, in Sharezahlen umzurechnen, ist halt der absolute, überkrasse, kreative Vibe-Kill und auch persönliche Vibe-Kill. So, hey, wir haben an diesem Projekt zusammengearbeitet, lass uns doch 50-50 machen. So, naja, das ist dann so ähnlich, wie das sich die Rechnung teilen nach dem Essen. Naja, aber du hattest doch noch einen Salat mehr. Ich zahle doch nicht 2,50 Euro für den gemischten Salat von deiner Cousine. Das ist halt der beschissenste Moment, wenn man sich da nicht einig wird. Und das ist auf jeden Fall einfach ein super schwieriges Thema, was man, glaube ich, klären muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich da nicht in der Haut von diesen Leuten stecke, weil das ist eine ekelhafte Situation.
Was mich bei dieser Debatte am Ende jetzt auch mal persönlich interessieren würde, auch ein bisschen jetzt hier in die persönliche Ecke gedacht, gibt es Songs, bei denen ihr euch gedacht habt, schade, dass die nicht aus eurer Feder entstammt sind, weil die einfach so geil geschrieben sind, inhaltlich, textlich, Friedel.
Oh, das ist natürlich eine harte Nummer. Ich bin jetzt ein richtiges Arschloch und nehme zwei Songs, nämlich einmal einen. Ich nehme jetzt Love Yourself von Ed Sheeran und Justin Bieber, einfach weil ich da nie wieder arbeiten müsste. Das ist der Arschloch-Aspekt und jetzt kommt der kulturelle, künstlerische Aspekt. Ich glaube, ich würde Hey Ma von Bon Iver nehmen, weil ich den Song sehr schön finde. Punkt. Ich finde den extrem schön, mag den sehr. Der berührt mich zu Tränen. Deswegen hätte ich den gerne geschrieben.
Mega. Gute Wahl. Und ich fühle auf jeden Fall Part 1, Mann. Ich wünschte auch, ich würde von Royalties einfach meinen Arsch in der Sonne liegen lassen können. Aber gut, da arbeiten wir noch dran. Bei mir, ich weiß nicht, ob ich auch direkt zwei nehmen soll, aber ich sage jetzt mal einen, der ist auf jeden Fall auch eher Kategorie jetzt so erfolgreich, dass er mir vielleicht ein bisschen Sonnenstudio-Vibes geben würde. Noch nicht die Insel, aber zumindest das Sonnenstudio wäre drin. Und zwar Mahalia Sober.
Sag jetzt nicht Sonnenbank-Flavor.
kennt ihr den Song Sober von Mahalia? Now that I am sober, I take back what I said. Klassischer Breakup-Song. Now that I am sober, I take back what I said. So, das ist so, ey, ich hatte genau in dem Jahr, wo der Song rauskam, hatte ich so eine richtig toxische Beziehungskiste. Und ich muss sagen, das hat einfach komplett zusammengefasst, wie ich mich irgendwie gefühlt habe. Und alles im Rausch und dann nüchtern wieder so, Digga, was ist das eigentlich? Und den Song hätte ich auf jeden Fall sehr gerne geschrieben, weil der wäre absolut autobiografisch aus einer gewissen Zeit. Und ein anderer Song, den ich irgendwie gerne geschrieben hätte, um einfach der Welt zu zeigen, was für ein Mother-Effin-Genius ich bin, wäre Rigor Mortis von Kendrick Lamar, weil, Digga. And this is rigor mortis and it's gorgeous when you die. Ali recorded and I'm Morpheus, the matrix in my mind. I'm out the orbit, you an orphan and a hairdresser combined. I'm on the toilet when I rhyme. If you the shit, then I decline. I climax where you begin and then I end on cloud nine. And that's important when you morph into an angel in the sky. And don't be forging all my signature. Also wer macht solche Strukturen?
Ja.
Wer rappt so schnell so viel kluge Dinge? Alter, die Reimstruktur, alles, alles, Delivery. Ich habe bis heute versucht, vorhin noch kurz geübt, den selber vor mir vorzurappen. Ich würde 80 von 100, würde ich mir geben. Aber vielleicht eher eine 75. So.
Kendrick Lamar ist einer der wenigen Rapper, wo ich noch sage, oder RapperInnen, wo ich sage, schnell rappen kann auch noch cool sein, weil sonst geht es mir echt ziemlich auf den Geist.
Ja,
so, Matthias, your turn.
Ey, zwei Songs auswählen, wenn einer angefragt ist, ist einfach so die fucking Höchststrafe. Ey, das geht eigentlich gar nicht.
Kannst du bitte einen einfach wählen?
Man hat einfach immer die Arschkarte, wenn man sich an die Regeln hält. Ein Song, wo ich tatsächlich jahrelang wirklich die Fantasie hatte, dass ich auf einer Bühne stehe und den Song singe und alle singen mit und es geht uns allen danach besser, das ist der Song Glass Boys von der kanadischen Punk-Post-Hardcore-Band Fucked Up. Habe ich auch so ein bisschen tätowiert auf dem Ellenbogen.
Oh ja!
Ich habe Glassboy drauf tätowiert. Oh. Das ist ein Song, der, finde ich, so das Gefühl von Depression so unfassbar gut einfängt mit so Zeilen so Where did I used to go before I went nowhere? What did I used to do before I did nothing? So was, so wo ist mein Leben irgendwie hin? Warum bin ich so gelähmt? Das packt mich so krass. Das ist ein Song, der ja so sehr zu mir spricht, der gefühlt hätte auch aus mir kommen können,
wow,
wenn ich das Talent dafür hätte.
Wow, jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt möchte ich nochmal spielen. Ich will meine Meinung ändern. Don't Wanna Miss a Thing von Aerosmith ist meine Wahl, weil ich auch fast eine gefährliche Raumexpedition gemaked hätte. Scheiße, Matthias.
Come at
aber
the King.
Du hast, ja, fuck, du hast in der Deepness gepunktet. Schön. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt 5 Songs, von denen eigentlich nur 3 gefordert waren. Wie immer hier anders als geplant, aber gut.
Es ist anders, wir überraschen euch einfach mal.
Ja, das ist doch schön, Leute. Jetzt habt ihr 5 Songs, die ihr in eure Playlist reinpacken könnt. Ganz andere Vibes und so. wir haben heute wieder unendlich viel gelernt. Also ich zumindest habe auch wieder so ein bisschen meine eigene Meinung überdenken müssen, weil ich an der einen oder anderen Stelle vor allem Friedels Preaching über, man muss nicht unbedingt sich darauf fokussieren, wer einen Song geschrieben hat, sondern am Ende zählt vielleicht, was der Song mit einem macht. Das finde ich ist ein sehr schönes Learning beim Thema Writing, Ghostwriting, das ich auf jeden Fall mitnehme. Ich weiß nicht, ob ihr noch famous...
Ich habe nichts gelernt. Nö. Geh völlig leer aus dieser Folge raus. Ciao. Nein, Spaß. Ich fand's schön.
Ich glaube, ich würde, glaube ich, ganz gerne mal wieder irgendwie einen Song schreiben oder irgendwie... als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich gemerkt, so, was für eine Magie das einfach ist, dass man aus dem Nichts irgendwie so Melodien und irgendwas so kreiert. Also vielleicht hat es auch einfach gerade damit zu tun, dass ich selber irgendwie so ein bisschen am Zahnfleisch gehe, was das angeht. Aber ich habe so ein bisschen mehr Appreciation dafür gewonnen, so woher Songs kommen und dass es dann letztendlich, wie Friedel auch gesagt hat, so ein bisschen, wenn er dann draußen ist und was mit uns macht, dass es dann auch irgendwie ein bisschen nicht egal ist, aber sekundär ist, wessen Name dann da drauf steht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fühle auf jeden Fall auch, dass es gerade eine Zeit ist, wo sowas wie seine Gefühle in einen Song zu packen, attraktiver denn je wirkt, weil es gäbe auf jeden Fall viel psychologische Arbeit, die man in so einen Song stecken könnte. Shoutout Coroni. Ja, mir bleiben am Ende eigentlich nur noch ein paar Aufrufe zu starten. Erstens, Leute, der ein oder andere von euch oder die ein oder andere, die sich bemüßigt fühlt, mir einen Still Gütschlü Soundtrack zu bauen, fühlt euch nicht von JC intimidated. Ich nehme auch kleinere Brötchen, aber ich würde auf jeden Fall was nehmen. Also wenn ihr irgendwas habt, dann hit me up on Instagram. Und ansonsten, ihr kennt das Spiel, es wäre schön, wenn ihr uns hier auf den Plattformen, den Streaming-Plattformen folgt, dann kriegt ihr auch mit, wenn wir wieder eine neue Folge draußen haben. Und ansonsten, bleibt gesund. Feedback und Kritik gerne immer in unsere DMs. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
Ciao.
Die Puls-Musikanalyse gibt's nicht nur als Podcast, sondern auch auf YouTube und Instagram. Dort analysieren wir Woche für Woche die aktuellsten Musiktrends für euch. Bei Instagram findet ihr uns unter @pulsmusikanalyse.
Puls.